Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord
und ohne TikTok.
Was? Nur weil sich letztes Mal ein paar Leute beschwert hatten, ich hätte so ein leckeres TikTok zwischendurch geschleckert und das kann ja wohl nicht wahr sein.
Dieses Bild kriege ich nie wieder aus meinem Kopf.
Okay.
Also, heute fangen wir mit einem ungeklärten Mordfall an.
Yeah.
Ich starte und Betty gibt wieder ihren Senf dazu. Alex Iglesias war damals erst 17 Jahre alt. Wir gehen ins Jahr 1990. Es ist September, also ungefähr vor 34 Jahren. Er wohnte damals noch zu Hause und er war damals schon hellwach, als sein Vater nach ihm rief, denn das Telefon hatte geklingelt. Sein älterer Bruder, der bei einer kleinen Zeitung in der Provinzhauptstadt Girona gearbeitet hatte, hatte seinem Vater angerufen und ihm gesagt, sein Bruder solle seine Kamera nehmen und einen Farbfilm einlegen, denn es hätte sich jemand in der Nähe erhängt. Und Alex hat damals halt auch als Praktikant für die Zeitung gearbeitet und hat dann immer Geld bekommen, wenn er ein paar Fotos geschossen hat.
Kenne ich.
Als er dann keine 5 Minuten später die steilen Betonstufen hochstieg, vorbei an dem Hang und den Feigenkakteen, die die Landschaft zieren, blieb er plötzlich auf der Höhe der Kiefer stehen. Zuerst fotografierte er sie von hinten. Die dichten Haare, die Jeans-Latzhose, das grüne T-Shirt. Ihre schwarzen Sandalen, die ordentlich nebeneinander am Stamm standen. Dann ging er um den Baum herum. Er erschrak kurz und sah ihr Gesicht. Sie war sehr, sehr jung, kaum älter als er. Und seltsam friedlich sah das Mädchen aus. Porbo liegt im Mittelmeer, direkt an der Grenze zu Frankreich. Ein kleines katalanisches Dorf. Dort gibt es eine riesige Gleisanlage. Und ja, es ist so gesehen ein Eisenbahnort, an dem die Züge aus Nordeuropa enden. In den frühen 90er Jahren blieben jeden Sommer tausende Urlauber in Porbo hängen. Bevor sich jetzt wieder jemand beschwert, ich würde es falsch aussprechen, ich habe es geübt. Heute sind die 1000 Bewohner und Bewohnerinnen von Porbo mehr unter Sicht, eingeschlossen von Bergen im Norden, Westen und Süden und im Osten vom Mittelmeer.
Mm.
Das ist ein richtig toller Ort. Siehst du das Bild hier? Das ist der Ort mit den ganzen Kakteen. Sieht doch eigentlich sehr schön aus.
Ja, wenn man überlegt, es sieht sehr schön aus. Allerdings, die Eisenbahnflächen nehmen ungefähr die Hälfte des Ortes ein.
Ja, aber hier ist das andere Ende, da ist das Meer.
Das ist das Meer. Also Meer ist für mich immer das Entscheidende.
Richtig.
Ich liebe Meer und ich liebe auch die Eisenbahn. Ich liebe Züge.
Also auf nach Porbo.
Ja.
Am 4. September 1990 trifft also die Polizei ein. Der Beamte Enrique Gomez Valeria ungefähr um 8.30 Uhr morgens. Mit seinem Kollegen steht er an der Kiefer. Eine gute halbe Stunde, nachdem Alexander das Foto geschossen hat. Und das Foto landete auch am folgenden Tag in der Zeitung. Valeria war kein unerfahrener Polizist, ungefähr 35 Jahre alt. Er kam aus dem nächstgelegenen Ort, etwa 45 Minuten über eine kurvige Straße über die Küste entfernt. Zuerst schickte Valeria die ganzen Nachbarn weg, die herumgelungert hatten, um etwas mitzukriegen. Dann klettert auch er zur Leiche hoch. Was ihm gleich aufgefallen ist, sagt er später, dass das Mädchen nichts bei sich getragen habe. Kein Geld, kein Ausweis, kein Schmuck, keine Armbanduhr. Jemand brachte eine hellrosa Decke und Valeria hang diese über den Kopf der Toten. In der Nähe der Kiefer stand ein Zelt.
Ein Zelt?
Es stand keine 50 Meter entfernt, in der Nähe vom Friedhof.
Oh.
Daneben ein VW-Bus mit österreichischem Nummernschild. Guten Morgen, Kriminalpolizei, sagte er auf Deutsch. Bevor er nämlich zur Polizei gegangen war, hatte er für ein paar Jahre in einer Fabrik in Stuttgart gearbeitet. Verschlafen öffnete jemand das Zelt. Valeria senkte die Pistole. Wo ist eure Freundin? Fragt er. Die Bewohner des Zeltes und auch die des VW-Busses erzählten, dass sie um 3 Uhr morgens erst angekommen seien. Die 5 Männer und die eine Frau, alle um die 20, die nach und nach aus dem Zelt und dem Bus kraxelten. Die wussten angeblich von nichts. Auf ihn hatte es auf einmal so gewirkt, oder beziehungsweise hatte es so gewirkt, als hätten die Österreicher wirklich nichts mit dem zu tun, was da an der Kiefer passiert war. Für alle Fälle nahm er ihre Daten auf und leitete sie zur Einsatzstelle weiter. Man sollte sie ungefähr für 6 Tage einmal observieren, doch die Beobachtung ergab nichts. Nach einer Woche wurde die Observierung eingestellt.
Ja, ist so typisch Polizei, wenn die sich auf einen eingeschossen haben, ne?
Oder wenn sie sich auf eine Theorie eingeschossen haben. Gegen 10 Uhr ließ Valeria die Tote abhängen und zum Friedhof bringen, wo der Gerichtsmediziner arbeitete. In ein paar Nachbarn berichteten, als man sie befragte, dass sie in der Nacht Schreie gehört hätten. Dass es aber im Sommer normal gewesen sei, weil dort immer viele Terroristen herumliefen und oft tranken. Also hat sich da keiner was beigedacht. An der Leiche zeigten sich keine Verletzungen und auch keine Einstichlöcher. Die Fingernägel des Mädchens waren sauber. Genauso die Latzhose und das T-Shirt. Gomez erinnert sich später, ich weiß noch, dass ich mich gefragt habe, was mit dem armen Mädchen bloß passiert sein mochte. Warum sollte sich so ein junges Mädchen das Leben nehmen? Und was ist ihr bloß zugestoßen? Im Jahr 1989 hatte man noch den Leichnam von Salvatore Dali einbalsamiert. Ein alter Mann von 84, der dort auch seinen Wohnort gehabt hatte. Nur knapp ein Jahr später lag nun dieses Mädchen im Depot des Gerichtsmediziners. Also da scheint es, oder es scheint so, als wäre da nicht so wirklich viel los. Der Gerichtsmediziner erzählt damals, dass er unter Druck gestanden habe. Er konnte sie nicht lange da behalten, denn er brauchte den Platz. Aber bevor das Mädchen nicht irgendwer identifiziert hatte, wollte er sie nicht freigeben. Vielleicht ein Freund, vielleicht ein Bekannter oder irgendwer. Doch keiner von den damals noch 2000 Dorfbewohnern hatte das Mädchen jemals gesehen. Niemand meldete sich, auch kein Urlauber. Und sogar bei den Prostituierten hatte man nachgefragt, die in vielen Bordellen gearbeitet hatten und sich sehr auskannten. Am Sonntag, dem 5. Tag, ging der Gerichtsmediziner mit seiner Frau seinen wöchentlichen Spaziergang zum Friedhof machen. In der Obduktionshalle. Er hatte den Fotoapparat eingesteckt. Die Marken der Kleidung, die das Mädchen trug, hatte er noch nie gesehen. Die mussten aus dem Ausland sein. Auch wegen seiner hellen Haut und den kastanienbraunen Haar schloss er aus, dass das Mädchen aus Nordeuropa stamme. Er machte Bilder von der Hose, den Etiketten, der Unterwäsche, damit sie vielleicht doch jemand endlich identifizieren würde. Eine Woche später waren die Fotos entwickelt und noch immer hatte das Mädchen niemand abgeholt.
Das ist ja krass, ne? Ich kann ja nicht alleine da hingekommen sein.
Ja, ich zeig dir einmal das Etikett. Ja.
Komisch. Wirklich sehr sonderbar.
Der Gerichtsmediziner hatte damals die Fotos vom Tatort nicht gesehen und die Polizei hatte ihm die auch nicht zugeschickt. Aber aus den Berichten heraus ging er erstmal davon aus, dass sie sich wirklich umgebracht habe. Aber es wird sich nachher noch rausstellen, dass das ein Trugschluss ist. Einen genauen Todeszeitpunkt ermittelte er nicht. Die Todesursache war Genickbruch durch Erhängen. Was trotzdem merkwürdig war, ist, dass das Mädchen barfuß auf einen Hang voller Feigenkakteen gelangt ist und weder Kratzer noch sonst irgendwas hat.
Das ist mysteriös.
Zunächst hatte man gedacht, dass sie vielleicht ungewollt schwanger gewesen ist und sich vielleicht deshalb das Leben genommen hat. Aber auch eine ungewollte Schwangerschaft konnte ausgeschlossen werden. Und ja, das wäre halt bei jungen Frauen, war das damals so die Todesursache oder die Selbstmordursache Nummer 1? Also das hätte es wohl schon mal.
Was muss das für ein Land sein oder was muss das sein, dass sich Frauen deshalb umbringen? Wie berechenbar das dann auch für Männer wäre? Schwängere deine Freundin und dann bringt sie sich um. Also das ist mega krass.
Ja, wir sind halt auch am Ende der Franco-Diktatur.
Ach so, natürlich.
Wo wir auch im vorletzten Fall waren.
Ich habe die Zeit gar nicht. Welche Zeit ist das ungefähr?
1990, September 1990.
90?
Ja, aber das ist alles noch so nachgeklungen und das ist ja so ein kleines Städtchen. Oder?
So, so ein kleines Städtchen.
Und vielleicht haben die Leute auch immer noch Angst. Und ja.
Okay.
Das war jetzt so meine Erklärung.
Ja.
Okay. Und ja, so lässt man die Leiche abholen, einbalsamieren und das unbekannte Mädchen in der Nische 134 auf dem Friedhof beerdigen. Mit den Initialen NN für No Name.
So krass.
Ja, wenn sich doch niemand meldet und die niemand kennt.
Ja. Yeah.
und es wird still um das Mädchen. Kein Hinweis führt zu der Unbekannten. Im Winter darauf kauft Alex Iglesias, also unser Fotograf, einen Metalldetektor. Ihn lässt das nicht los, nee, dass ein Mädchen, das so alt ist wie er selbst, sich in der Kiefer erhängt haben soll. Und mit dem Metalldetektor erhofft er sich, noch irgendwas zwischen den trockenen Kiefernadeln zu finden und aufspüren zu können, was vielleicht zum Fall führen könnte. Also sucht er und versucht, etwas herauszufinden. Und mittlerweile ist auch die Vermisste auf der Seite von Interpol zu finden, mit den Fotos von dem Gerichtsmediziner.
Auf Interpol?
Mhm.
Okay.
Aber nichts. Valeria fragt auch nach Jahren immer noch wieder bei den Prostituierten nach, ob sie irgendwas mitbekommen hätten. Lange vermutet er, sie könne aus Osteuropa stammen, wie die vielen jungen Frauen, die damals am Ende des Kalten Krieges nach Westeuropa geschleust wurden.
Mhm.
Als Anfang 2001 mit der DNA-Analyse eine neue Ermittlungsstrategie und ein Ermittlungswerkzeug zur Verfügung stand, wollte Valeria die Tote nochmal neu obduzieren lassen. Aber ja, seine Hoffnung schwindet gleich wieder, denn das Grab Nummer 34 mit der Inschrift NN war bereits leer. Ein paar Monate zuvor war die Leiche in ein Massengrab verlegt worden, weil die Stadt nur eine bestimmte Zeit für anonyme Tote das Grab bezahlt hat. Und ein paar Monate zuvor war die Frist abgelaufen.
Ach du Schreck. Ja, das ist ein großes Problem. Das hatte ich, glaube ich, auch mal bei einem Fall, wo die Frist abläuft und dann kommt er weg. Das ist krass.
32 Jahre lang ist also nichts passiert. Eine 60-jährige Polizeireporterin mit kurz geschnittenem Haar und wirklich sehr fit ist auch sehr an dem Fall interessiert. Seit mehr als 35 Jahren arbeitet sie bei der Regionalzeitung. In Katalonien ist sie ein wenig berühmt, seitdem sie vor 12 Jahren exklusiv einen geständigen Mörder interviewt hat.
Aha.
Der hat nämlich in einem Altenheim gearbeitet und 11 Menschen zwischen 80 und 96 vergiftet.
Oh Gott.
Weil er der Meinung war, dass jetzt das würdige Ende gekommen sei. Am 4. September 1990 hat auch sie den Artikel über die unbekannte Tote mitbekommen. Die Fotos seien ihr damals nicht mehr aus dem Kopf gegangen, erzählt sie. Als sie später Fahndungsbilder einer jungen vermissten Deutschen sah, glaubte sie zunächst, dass sie das Gesicht des Mädchens wiedererkennen würde. Aber die Deutsche hatte 2 Kinder, die geboren waren, und dass das junge Mädchen, was an dem Baum hing, da wurde es ja ausgeschlossen, dass sie jemals ein Kind geboren hatte oder jemals schwanger war. Und da verläuft sich dann die Spur wieder. Die Reporterin beginnt aber jedes Jahr im September im Fall des toten Mädchens nach Spuren zu suchen. Auch dieses Jahr beginnt sie wieder, Anfang September, beziehungsweise nach vielen Jahren beginnt sie wieder, einen Artikel im September zu schreiben. Im Herbst 1990 errichtet sie sogar ein Mahnmal für das Mädchen, damit diese nicht in Vergessenheit gerät. Die Fragen, die sich immer wieder die Bewohner von Porvoo stellen, ist: Wieso hat die Polizei die verschiedenen Nachbarn nicht wegen der Schreie befragt? Warum waren in der Nacht Schreie zu hören und niemand hat mal noch mal genauer nachgefragt? Und wieso hat das Mädchen im Angesicht des Todes so einen engelhaften Ausdruck gehabt? Also wirklich ruhig. Im Sommer 2020 überzeugt diese Reporterin, die wirklich jedes Jahr darum kämpft und immer kleine Artikel über das tote Mädchen schreibt, Kolleginnen und Kollegen von dem von der Fernsehsendung Crimes auf dem Sender TV3 über die Tote von Poirot zu drehen. 2 Jahre lang recherchieren sie, beziehungsweise sie und die verantwortliche Reporterin Anna Punzi, für den Fall. Sie versuchen übrigens auch, die 5 Männer und die Frau aus Österreich zu finden, die im September 1990 dort gekämpft haben, neben der Toten wohlgemerkt, und angeblich ja nichts mitbekommen haben. Und sie versucht halt rauszufinden, wo die sind und nochmal mit ihnen zu sprechen. Anfang 2001 spürt sie dann einen der Männer auf, aber dieser will nichts von dem Fernsehsender oder auch von ihr wissen.
Auch verdächtig, ne?
Das finde ich auch verdächtig.
Finde ich sehr verdächtig. Erstmal schon, dass sie so tun, als hätten die nichts mitgekriegt. Ist schon komisch, wenn neben deinem Wagen Schreie sind, dann, dass die an einem Friedhof überhaupt übernachten. Ja, direkt vor einem Friedhof. Es ist auch schon sehr bizarr. Im Zelt hörst du alles und du kriegst auch alles mit. Die müssen ja selber Angst gekriegt haben. Also das kann so nicht so ganz sein, wie die das erzählen. Ne?
Ja, also die weigern sich halt mit der Geschichte etwas zu tun haben zu wollen. Und ich finde das auch so krass, dass sie dann einfach so in Ruhe gelassen werden. So, ja, dann halt nicht, ne? Ja. Und das war's dann. Hier, das ist das Mädchen. Ich habe sie einmal mitgebracht. Ihr werdet die Fotos nachher auf unserer Instagram-Seite sehen oder bei unseren YouTube-Videos. Die anderen Beteiligten ließen es ähnlich ausrichten. Sie wollen davon nichts wissen. Ende April 22 wurde der Fall auf ATV aufgegriffen, einem österreichischen Privatsender für Cold Cases. Und die zuständige Reporterin Anna Punzi erzählt dann auch noch mal etwas dazu und kontaktiert auch einen Kollegen. Vielleicht ließe sich ja so eine neue Spur entdecken, hofft sie. Und ein paar Stunden nach der Ausstrahlung geht bei der Redaktion eine E-Mail ein. Eine Frau aus Südtirol schreibt, sie würde sich an das Mädchen erinnern.
Na, immerhin, das ist ja schon mal ein Vorteil, wenn sich überhaupt jemand daran erinnert. Die war ja bisher völlig unbegreiflich und sozusagen aus dem Nichts gekommen.
Genau, die Frau sagt nämlich, sie erinnert sich, dass über den Fall schon mal einmal vor Jahren im italienischen Fernsehen berichtet worden sei. Und sie sagt, dass das Mädchen aus dem kleinen Ort Lana in der Nähe von Florenz damals das letzte Mal vor 32 Jahren gesehen worden war. Wir machen einen Schnitt. Christina Rauter ist 56 Jahre alt. Eine Frau, die ihre blonden Haare noch immer lang, aber inzwischen zurückgesteckt hat. Sie hat damals im Sommer 1990 zusammen in dem kleinen Ort gelebt, der bei Florenz liegt, und hat mit zwei Kommilitonen aus Lana, die aus ihrem Heimatort kommen, eine WG gehabt. Heute führt sie eine Produktionsfirma, aber damals hat sie mit den anderen beiden gemeinsam BWL studiert. Am Morgen des 3. September 1990 frühstückt sie in der WG-Küche zusammen mit ihrer Schwester Efi, die aus Lana zu Besuch war. Efi und Christina haben ein sehr inniges Verhältnis als Schwestern und Efi kommt immer in den Semesterferien, um ihre Schwester zu besuchen. Christina sagt, sie müsste selbst für ein paar Stunden zur Uni und Efi sagt dann, ja, vielleicht mache ich die Wohnung sauber, aber vielleicht fahre ich auch nach Siena. Als Christina um 13 Uhr zurück nach Hause kam, fand sie auf ihrem Schreibtisch einen Zettel von ihrer Schwester. Ich hatte Lust, nach Siena zu fahren, ich komme erst später wieder. Und so ist Christina zunächst nicht beunruhigt. Seitdem sie in Florenz studiert, verbracht ihre Schwester am Ende des Sommers immer ein paar Tage bei ihr. Jedes Mal, wenn sie in der Uni war, unternahm Efi etwas für sich alleine und sie war ja schließlich auch schon 19 Jahre alt, hatte gerade ihr Fachabitur gemacht und wollte jetzt noch im September ein bisschen ausspannen, bevor sie eine Stelle als Sekretärin antreten würde. Ob sie wirklich studieren wollte, das wusste sie noch nicht, aber sie wollte erstmal Geld verdienen. Um 8 Uhr abends, der letzte Zug aus Siena war längst in Florenz angekommen, fing Christina Rauter an, sich Sorgen zu machen. Efi war auch keine, die fortblieb, ohne Bescheid zu sagen. Ihre Tasche mit Klamotten war ja immer noch bei ihr, mit ihrer Lesebrille, und sie hatte lediglich ein Buch mitgenommen. Außerdem eine Sonnenbrille, den Ausweis, die grüne Bankkarte und 60.000 Lira, etwa 30 Euro umgerechnet. Das Geld hatte sie sich am Morgen von Christina geliehen. Zwei Tage zuvor hatte sie nämlich ihr gesamtes Ersparnis für einen lilafarbenen Badeanzug ausgegeben. Aber auch der war noch da. Hatte Efi den letzten Zug verpasst? Sicher konnte sie mit dem Bus kommen oder spätestens morgen früh wieder da sein. So habe sie sich damals selber beruhigt, erzählt die Christina heute. Es gab damals noch kein Handy und kein Internet. Die ganze Nacht starrte sie auf das leere Bett neben sich und lauschte, ob vielleicht das Festnetztelefon klingeln würde, was in der Diele stand. Bei Volljährigen könne man erst 48 Stunden nach dem Verschwinden eine Vermisstenanzeige aufgeben, sagte man ihr damals bei der Polizei, wo sie am nächsten Tag hinkam und sich beim Kriminalkommissariat vorstellig machte. Dann rief sie die Eltern an, die in Südtirol waren. Sofort lief ihr Vater zum Bahnhof von Lana und wartete dort bis zum nächsten Morgen auf Efi. Doch Efi kam nicht. Am 5. September 1990, kurz vor 9 Uhr, genau 48 Stunden, nachdem sie Efi das letzte Mal gesehen hatte, gab Christina endlich die Vermisstenzeige auf. Meine Schwester, etwa 1,70 groß, kastanienbraues Haar, ehrwellig mit einem Bob, graublaue Augen und normaler Statur. Tung sehr hell. Sie trägt eine Jeanshose bzw. eine Latzhose und ein grünes T-Shirt und ein paar schwarze Sandalen. Meine Schwester, Rauter Efi Anna, ist am 2.6.1971 geboren. Sie ist also 19 Jahre alt, gibt Christina damals bei der Polizei an. Ein besonderes Merkmal ist ihre Digitaluhr der Marke Casio. Und Betty, hast du genau zugehört?
Warum?
Um wen könnte es sich also handeln, wenn man so die Beschreibung von Efi hört?
Ja, wahrscheinlich um die vorher, ne? Die vorher war gefundene.
Richtig. Das weiß man aber noch nicht zu der Zeit. Am Nachmittag plakatiert Christina mit ihren Freunden und ihren Eltern die Straßen von Florenz. Fotos von Efi aus dem Sommer. Sie lächelt in die Kamera, das Gesicht eingerahmt von dichtem Haar. Darüber stand: Wer hat sie gesehen? Verschwunden am 3. September 1990 in Florenz. Ein paar Wochen später traf Christina Rauter in der italienischen Fernsehsendung auf. Niemand hat ihre Schwester gesehen und es passiert ja erst ganz lange nichts, bis sich diese Zuschauerin aus Italien meldet. Das ist also Efis große Schwester. Nach etwa 20 Jahren und immer noch keine Spur, lassen die Eltern Efi für tot erklären. Es kamen noch immer Briefe für die beiden Eltern nach Lana an. Wahlbeteiligung, Aufrufe zum Gesundheitscheck und das sollte endlich aufhören. Doch die Hoffnung, dass Efi eines Tages doch zurückkommt, starb zuletzt. Der Tag, an dem sich alles änderte. Es ist April 2022. Christina dreht gerade einen Werbespot in den Alpen, als ihr Handy klingelt. Der Anrufer stellt sich als Journalist des österreichischen Fernsehens ATF vor. Sie kann sich jetzt noch genau an die Worte erinnern. Haben Sie eine Schwester namens Efi Anna? Fragt sie. Und Christinas Antwort lautet bloß ja. Es könnte sein, dass ihre Schwester in Spanien gefunden worden ist, beziehungsweise gefunden worden sei, sagt der Journalist aber das bereits am 4. September 1990. Er schickt ihr sehr schnell die Fotos rüber, die Alex Iglesias damals von der Kiefer von Poabo aufgenommen hatte. Der Empfang in den Bergen war schlecht. Es dauerte sehr lange, bis die Bilder wirklich rübergesendet wurden. Erst war die Auflösung sehr unscharf. Ein Mädchen mit dichtem Haar war zu sehen, das an einem Seil an einer Kiefer hing, den Kopf zum Stamm gewandt, das Gesicht in den Himmel gerichtet. Das ist Efi, habe sie als allererstes gedacht. Und dann, nein, das kann nicht sein. Die Mutter war es, die später anhand der Kleidung Efi identifizieren würde. Sie hatte die Kleidung wiedererkannt und sie hatte diese Sachen extra in einem Geschäft für Efi für die Zeit bei ihrer Schwester gekauft. Das war wie ein Schlag, sagte Christina, ein Schlag mitten ins Herz. Ein paar Wochen darauf, im Mai 2022, flog Christina nach Katalonien, um Efi zu identifizieren anhand der Fotos, weil die Leiche war ja mittlerweile in ein Massengrab geworfen worden. Sie traf Valeria, der inzwischen pensioniert war. Sie lernte Alex Iglesias kennen und dessen Bruder, der damals Praktikant bei der Zeitung war. Und sogar die Polizeireporterin. Alle, die an dem Fall beteiligt waren und daran gearbeitet hatten, dass die Tote identifiziert werden konnte. Sie besuchten sogar die Kiefer. Aber warum? Warum in Poabo, in einem Ort, an dem sie nie zuvor gewesen war, den sie noch nie erwähnt hatte? Nein, und Efi hatte sich nicht umgebracht, da war sich ihre Schwester sicher. Man gibt nicht zwei Tage zuvor sein gesamtes Ersparnis für einen neuen Badeanzug aus, wenn man doch vorhat, sich umzubringen, sagt
eigentlich
sie.
Eigentlich nicht, nee, das macht man nicht.
Und selbst wenn Efi sich umgebracht haben sollte, wie sollte sie bitte schön es geschafft haben, an einem fremden Ort, mitten in der Nacht, in der völligen Dunkelheit, den steilen, mit feigen Kakteen bewachsenen Hang zur Kiefer hochzusteigen, barfuß auf die Kiefer zu klettern und sich dort aufzuhängen, ohne dass sie auch nur einen einzigen Kratzer aufwies.
Schon merkwürdig.
Efi war ermordet worden, sagt Christina. Kaum war Christina Rauter zurück in Florenz, ging sie erneut zu der Polizeistation, an dem sie 1990 die Vermisstenanzeige aufgegeben hatte. Diesmal stellte sie eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Mordes an ihrer Schwester. Aufgebracht war sie gewesen, dass die Polizei nichts getan hatte. Sie haben geschlampt, sagte sie der Polizei. Die Bilder und die Fingerabdrücke seien aber damals an die Datenbank gegangen, von Interpol, versicherte man ihr. Auch die Vermisstenanzeige und das alles schon 1999. Aber hätte doch auch nur die Zusammenarbeit besser geklappt, hätten wir schon viel früher Antworten für von Efi finden können, sagt Christina. Und 1990 schon erfahren können, dass es sich bei der Toten in Poirot um Efi handelte. Sie hätten bereits ermitteln und etwas tun können. Vielleicht hätten sie den Täter gefasst. In Spanien verjährt der Mord nach 20 Jahren. Dort würde niemand mehr ermitteln. Die italienische Polizei nahm also den Fall auf. Die zentrale Frage war, was hatte sich vor knapp 32 Jahren zugetragen? Was war passiert, nachdem Christina Rauter um kurz vor 9 die WG-Küche von Efi oder die WG-Küche verlassen hatte und sich von Efi verabschiedet hatte? Und wie konnte es sein, dass Efi nur 22 Stunden später erhangen an einer Kiefer im 1000 Kilometer entfernten Poirot baumelte?
Sehr merkwürdig, ja.
Mit dem Nachtzug hätte Efi um 5.45 Uhr morgens in Poirot ankommen können. Es gab eine Verbindung, die direkt von Rom über Florenz nach Poirot führte, ohne umzusteigen. In jedem Nachtzug passierte es zu dieser Zeit häufig, dass Passagiere betäubt und dann ausgeraubt wurden. Aber warum sollte Efi in Florenz ausgerechnet in diesen Zug gestiegen sein? Der Zug hielt nicht in Siena. Eine andere Möglichkeit war es, dass sie mit dem Auto gefahren war. Etwa 10 Stunden brauchte man nach Florenz, von Florenz nach Poirot. Efi hatte aber kein Auto. In ihrem Urlaub, einige Zeit zuvor, war sie allerdings mit Freundin per Anhalter gefahren. Und das hatte Efi gereizt. War sie vielleicht auch diesmal per Anhalter gefahren? Und wer war diese Person? Alex Iglesias, der damals die Fotos geschaffen hat, ist nun 50 Jahre alt. Auch er denkt noch oft an den Fall von Efi. Und auch er wandert jedes Jahr mit einem Strauß von Blumen an den Ort des Verbrechens. Noch immer lebt er in Poirot. Wer auch immer Efi damals umgebracht hat, er müsse sich ausgekannt haben, sagt er. Denn so leicht ist der Weg gar nicht zu finden. Mhm. Und jeder, der sich nicht auskennt, hätte dort mit Kratzern davon kommen müssen. Mhm. Auch eine ältere Dame, die damals schon eine Aussage bei der Polizei gemacht hat und die nur 15 Meter entfernt von der Kiefer wohnt, habe über die Schreie berichtet und über einen Streit, den sie damals gehört habe. Aber die Polizei sagt, ihre Aussage wäre nicht von Interesse gewesen. Valeria, der mittlerweile ja pensioniert ist, beharrt darauf, dass es damals keinen Dienst gegeben habe, dass es sich um ein Verbrechen handelte. Er wäre ganz klar von Selbstmord ausgegangen. Es ist nun Anfang Oktober, als Christina Rauter zum Bahnhof läuft. Es ist mittlerweile 2023. Sie geht diesen Weg vom Bahnhof in Florenz immer ab, um Efi zu würdigen. Noch immer stellt sie sich die Frage, was passierte in den letzten 22 Stunden, in denen ihre Schwester Efi Anna Rauter noch am Leben war. Und damit endet unser heutiger Fall.
Tja, das ist eine schwierige Geschichte, ne? Ob es da noch irgendwelche Leute gibt, das könnte ja ein Anhalter gewesen sein, wäre ja jetzt so eine Theorie, dass sie irgendein Anhalter sie geschnappt hat und sie dann da aufgehängt hat, sie da hochgetransportiert hat, sie da aufgehängt hat. Sonst wüsste ich aus Anhalter nichts, aber wie soll man je einen Anhalter finden?
Ja, richtig.
Wenn der nicht selber was gesteht von sich aus, wird man den nicht finden.
Richtig.
Erschreckenderweise gibt es viel mehr unentdeckte Morde, als man denkt.
Ja, der hat mich aber irgendwie richtig getoucht und in mir so eine wirklich grauenhafte Stimmung ausgelöst. Also den musste ich machen.
Das Mädchen sah aber auch wirklich also ganz ganz süß aus, also mit diesem Lockenkopf und diese großen braunen Augen und dieses diese Haare, und das ist wirklich, also ja, Gott, die tat mir so leid.
Ja, also wer vielleicht damals in den 90er Jahren in dieser Gegend Urlaub gemacht hatte oder auch in Florenz war und Efi gesehen hat, der kann sich gerne melden bei Christina Rauter oder bei uns.
Ja, bei uns vielleicht alles weiter, ne?
Ja, ihr Lieben, ihr könnt ja mal äußern, wie euch der Fall gefallen hat und was ihr für eine Theorie habt. Was ist Efi in ihren letzten Stunden passiert?
Eine merkwürdige Geschichte, keine Vergewaltigungsspur, nichts.
Ah.
ganz komische Geschichte.
Also ich habe mir gedacht, vielleicht ist sie doch mit dem Zug mitgefahren. Man hat sie betäubt, ausgeraubt. Und dann haben die festgestellt, scheiße, die Dosis war vielleicht zu hoch.
Könnte sein, ja.
Und dann beseitigen wir die Leiche irgendwie. Auf der anderen Seite finde ich auch diese Hippie-Gruppe sehr...
Sehr merkwürdig, sehr, ne? Dass merkwürdig. Sie direkt daneben wohnen und dann haben sie nichts gesehen.
Ja.
Und überhaupt Zelten am Friedhof
und daneben ist auch schlafen.
Schon komisch.
Ja.
Zelten am Friedhof, sehr merkwürdig.
Die haben jetzt ja gesagt, oh, wir haben es in der Dunkelheit nicht gesehen, weil wir erst um 3 Uhr angekommen sind.
Oder war es ein Satanskult?
Vielleicht. Und
die haben da einen Satanskult, weil wer zeltet am Friedhof?
Ja.
Entschuldigung, am Friedhof zeltet kein Mensch. Satanistischer Kult?
Vielleicht. Ein VW-Bus ist auch schon in den 90ern sehr ungewöhnlich.
Also so ein satanistischer Kult, die dann plötzlich sagen, wir brauchen ein Opfer?
Ja.
Sehr merkwürdiger Fall.
Finde ich auch. Ja, Lieben, teilt uns doch eure Theorien mit.
Jawohl, da sind wir sehr gespannt drauf, was ihr für Ideen habt. Und vielleicht wart ihr ja mal zu der Zeit in Florenz und...
Genau.
Euch fällt noch was ein.
Richtig. Und das war's dann auch schon von Zwischenkohle.
Currywurst.
Und Mord.
Jawohl.
Bis dann, ihr Lieben.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.